Das ist richtige innere Arbeit, die ich seit 15 Jahren ja mache an mir. Auch die clean Zeiten wurden dann immer größer und seit 10 Jahren bin ich eben rückfallfrei. Ich sauge das Leben mittlerweile auch wirklich auf. Jedes Gefühl nach 10 Jahren jetzt auch nochmal in so eine Phase zu kommen, wo ich einfach ganz viele Gefühle wieder entdecke. Wie viel Angst und Vermeidung aber genauso zerstörerisch einfach sein kann. Einfach nicht von sich was zu sagen oder Bedürfnisse zu artikulieren.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und ich freue mich, heute einen besonderen Gast begrüßen zu können in unserem Potsdamer Studio mit einem tollen Namen, natürlich einem Künstlernamen in dem Fall, Donna Confusa.
Hallo.
Herzlich willkommen, dass du den Weg hierher gefunden hast. Du kennst ihn insofern, weil du auch hier in der Selbsthilfe teilweise in Potsdam aktiv bist. Dazu kommen wir noch. Aber du hast auch eine, ja, wie ich finde, teilweise krasse, aber auch sehr mutige und eben auch eine sehr mutmachende Geschichte. Und das ist ja immer das, was wir auch erzählen wollen hier in unserem Podcast. Und du hast mir erzählt und tja, Zufälle gibt es ja nicht, also wahrscheinlich war es das doch die Planung des Ganzen. Ehrlich gesagt, ich wusste es gar nicht, als ich dich einlud. Du hast gerade deinen 10. Clean-Geburtstag hinter dir. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und da können wir wirklich runden Geburtstag feiern hier in dieser Sendung. Und das auf der 99. Folge, ja, unseres Podcastes. Also die 100 machen wir bald voll. Du bist noch unter den ersten 100, den Top 100.
Wow.
Donna, erzähl doch mal, 10 Jahre fällt es einem jeden Tag leicht clean zu bleiben, gleich schwer. Wie war das in diesen 10 Jahren? Wie erlebt man 10 Jahre clean? Ohne jede Drogen. Bei dir waren es ja multiple Drogen, also ohne alles.
Ja, so kann ich die Frage gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Im Grunde geht es tatsächlich nicht mehr darum, ob ich an dem Tag clean bleibe oder nicht clean bleibe. Dieser Suchtdruck, der hat mit der ganzen Zeit jetzt auch schon nachgelassen. Es bedeutet aber nicht, dass jeder Tag leicht ist. Sicherlich gibt es den ein oder anderen Gedanken manchmal auch noch an die Droge. Aber es sind dann doch eher die Emotionen, um die sich hauptsächlich dann alles dreht. Wie bewältige ich Emotionen, um sie zu verschließen? Wie habe ich die richtigen Mechanismen, damit umzugehen? Wie schaffe ich es nicht, in selbstzerstörerisches Verhalten zu gehen? Und
was sind da die Triggerfaktoren? Was können die sein?
Oh, das kann sehr unterschiedlich sein. Das sind so Gefühle von Machtlosigkeit, ja, Unmeisterbarkeit, wenn Dinge nicht zu kontrollieren sind. Oft hat es was mit anderen Menschen zu tun. Wie entwickelt sich das Kind? Wie reagieren Menschen auf mich? Was kann ich mit meiner Lebenssituation vielleicht gerade nicht so bewerkstelligen, wie ich es gerne würde?
Ist es denn das Drogenkonsum, war das früher so eine Art Ausstieg dann aus diesem ganzen Szenario? So nach dem, ich beam mich jetzt mal weg in eine andere Welt? Die schöner ist, bunter oder wie auch immer?
Ja, es war eine gute Bewältigungsstrategie für alle Gefühle, auch für die guten. Also wenn ich gut drauf war, dann konnte ich das natürlich dadurch immer noch toppen. Und was ich nicht fühlen wollte, das ließ sich dadurch dann auch sehr, sehr gut wegmachen. Es gibt heute andere Mechanismen noch, mit denen es auch geht. Man kann alles süchtig betreiben.
Ja.
Also ich kann auch, glaube ich, alles süchtig betreiben.
Ich glaube, wir Menschen sind ja immer in der Gefährdung, irgendwas süchtig zu machen. Ja? Also man merkt ja auch, wenn die Leute dann vegan sind, dann kann das ja auch schon wieder eine Sucht sein. Oder die Leute fangen an, Sport zu treiben und viele landen selbst da auch in so einer Sucht. Das gibt's ja alles. Ne? Also wir sind von unserem Gehirn natürlich, von unserer Struktur ein bisschen da auch anfällig, ne? Wir Menschen.
Ja, es hat ganz viel mit Kontrolle auch zu tun.
Gibt ja auch Suchtverlagerung. Manche sagen ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich esse aber jetzt mehr Süßigkeiten oder so. Gibt's bei dir irgendwas?
Also es war am Anfang, dass ich mehr Zigaretten geraucht habe. Eine Zeit lang habe ich viel zu viel gegessen auch. Ich würde sagen, mittlerweile ist es schon fast so eine Art Arbeitssucht ausgeartet auf verschiedenen Ebenen, dass ich einfach in meinem Alltag viel zu viele Bürden und Verpflichtungen auf mich nehme, die ich auch alle gerne mache. Und jedes einzelne davon, jede einzelne Verpflichtung ist auch immer eine Säule für mich. Also wenn das wegbricht, dann geht es mir manchmal auch nicht gut. Ja, aber es ist eben manchmal auch einfach ein bisschen zu doll und man kommt manchmal doch genauso an die Grenzen. Und das zeigt sich dann oft im Unterbewusstsein, im Schlaf, also Suchtdruck vom Schlaf.
Ja.
Aus den Träumen, da ist mir dann meistens die Alarmglocke besonders laut, wenn ich geträumt habe, dass ich auf Trebe bin und konsumiere oder auf der Suche bin nach Substanzen.
Okay, sowas träumst du?
Das träume ich schon ab und zu noch, ja.
Okay, und dann denkst du dir, okay, da ist immer noch ein Rest da oder was? Eine Resterinnerung, oder?
Ja, also an manchen Morgen dann wache ich auf und denke, ach, wie schade, ich wäre jetzt gern da geblieben und hätte weitergemacht. Und an manchen reißt es mich richtig runter und dann bin ich den ganzen Tag ein bisschen out of order. Manchmal fällt es mir dann aber auch erst abends ein, dass ich ja sowas geträumt habe und dann schließt sich der Kreis. Dann weiß ich, warum ich schräg drauf war an dem Tag.
Oder sagst du dir dann, na Gott sei Dank, war es nur ein Traum?
Ja, jedes einzelne Mal, ja.
Und was machst du jetzt, wenn so zum Beispiel der Suchtdruck da ist, wenn der kommt aus den verschiedensten Gründen? Also welche Strategien hast du jetzt entwickelt?
Also das kommt darauf an, wo ich jetzt im Alltag gerade stecke. Also ich weiß, ich gehe abends ins Meeting. Wenn ich jetzt noch bei der Arbeit bin oder noch in der Uni sitze oder so, dann weiß ich, okay, ich muss heute Abend ins Meeting gehen. Wenn ich aber irgendwie unterwegs bin und ich kann gerade nicht, also ich kann da nicht weg, dann muss ich was Scharfes essen oder ich muss mal telefonieren. Ich gehe auf Klo und besinne mich und bete vielleicht eine kleine Runde oder so. Und schreibe eine SMS an jemanden und verabrede mich zum Telefonieren später. Also Reach Out ist immer das ganz Wichtige. Entweder über einen körperlichen Impuls oder eben über die Verbindung, die ich mittlerweile in diesen Gemeinschaften auch gefunden habe. Oder in dieser einen großen Gemeinschaft, ob sie jetzt in Schleswig-Holstein ist oder hier in Berlin. Diese Clean-Gemeinschaft, diese weltweite, die trägt mich da komplett durch. Und das mag ich auch einfach nicht aufs Spiel setzen, ne? Ich bin mir meines Lebens mittlerweile so sehr bewusst.
Genau, du bist ja bei den NAs, also den Narcotic Anonymous. Und da hatten wir auch schon Folgen dazu gemacht. Und die erzählen ja, das sind ja häufig auch eher jüngere Menschen gerade, ne, die sich da treffen. Also nicht nur, aber hier zum Beispiel in Potsdam auch. Und die erzählen ja auch teilweise wirklich krasse Geschichten. Und dass ihnen immer wieder diese Gruppen auch, diese Termine und überhaupt dieser Zusammenhalt, dass die ihnen eben so viel Halt geben und so sehr sie stärken. Und da bist du auch ein tolles Beispiel, finde ich.
Zählst du mich jetzt zu den Jüngeren oder zu den Älteren? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Den Jüngeren natürlich.
Okay.
Nimmst du das an, oder?
Na, natürlich.
Genau, also zu einer jungen Gruppe. Nee, aber das finde ich wirklich toll, also dass er da so stark mit umgeht. Und bei den älteren Gruppen ist es so, dass da immer Alkohol meistens so das Hauptthema ist. Und bei euch sind es ja oft multiple, auch Drogenerlebnisse gewesen.
Ja, wobei auch junge Leute, die nur mit Alkohol ein Problem haben, zu uns kommen. Weil wir scheinbar irgendwie, ich weiß nicht, also finde ich zumindest, dass wir da schon was Jüngeres vielleicht auch ausstrahlen oder so. Ich weiß aber, glaube ich, auch von dieser anderen Gemeinschaft, von der du sprichst, dass die mittlerweile Unternehmungen und Bestrebungen haben, sich zu verjüngen, einfach auch in deren Art von Programm und wie sie die Meetings aufziehen. Aber mein Zuhause ist definitiv bei den NAs und da gibt es von jung bis alt eigentlich alles, aber eben auch genug, die fast nur mit Alkohol, in Anführungsstrichen nur, weil Alkohol ist ja auch die absolute Droge, mit der die meisten ihren Einstieg auch gefunden haben.
Na, gerade in Deutschland, nicht? Ich meine, das ist ja ein altbekanntes Thema, das kriegt man hier an jeder Ecke und irgendwo gehört es dazu, ne? Also wäre Alkohol eigentlich so das Hauptproblem? Weil ich meine, du hast ja verschiedene Dinge konsumiert, bis hin sogar Heroin, das ist ja nur deutlich schwerer zu kriegen. Ja. Da ist die Versuchung jetzt nicht so. Aber du brauchst ja nur mal kurz in den Supermarkt gehen, weil du noch irgendwas zu essen einkaufen willst und schon ist das Schnapsregal ja da vor einem, oder? Ist das ein Problem?
Also ich sehe das schon als Problem für die Gesellschaft an. Ich laufe im Supermarkt eigentlich mittlerweile blind durch die Regale, aber ich unterschätze diese Droge einfach nicht, weil die mich jahrzehntelang begleitet hat und weil die den größten körperlichen Zerfall bei mir auch angerichtet hat. Ich hatte eine zerstörte Bauchspeicheldrüse, meine Leber war nicht mehr in Ordnung. Ich lag da auf der Intensivstation und durfte nur noch durch Schläuche ernährt werden und eine halbe Tasse Tee am Tag trinken, zusätzlich zu meinem Methadon damals. Also das hat schon der Alkohol gemacht. Und von daher weiß ich auch, jeder kleine Schluck Alkohol, den ich trinke, wird dazu führen, dass ich am Ende bei allen meinen Drogen wieder landen werde. Von daher, das unterschätze ich nicht. Und es ist ein Problem, natürlich.
Weil er halt so verfügbar ist bei uns in Deutschland, ne? Also und sogar für ihn ja geworben wird und überall, ne? Also springt er einen ja an.
Der springt einen an, aber wenn man in Berlin sich ein bisschen auskennt und hier auch Junkie war, dann weiß man auch an jeder U-Bahn-Station, wo man was bekommt. Also da ist auch der Supermarkt nur unterirdisch. Von daher, es macht eigentlich gar nicht so einen Riesenunterschied.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Erzähl doch mal uns vielleicht ein bisschen, wie bist du denn überhaupt reingeraten in diese Drogengeschichte? Du bist ja in Hamburg oder Hamburg, wie du so schön sagst, geboren. Warum ist dein Leben dann etwas anders verlaufen, wie vielleicht bei deinen Altersgenossinnen?
Gute Frage. Also ich bin schon in eine Suchtfamilie reingeboren. worden. Also meine Mutter ist eine südafrikanische Frau, mein Vater ist Braumeister, der hat sich die damals, wie soll ich das sagen, im Urlaub sozusagen mitgebracht und hat ihr hier schöne Versprechungen gemacht. Und beide wussten offenbar auch nicht ganz genau, worauf sie sich da einlassen und sind unzufrieden gewesen. Meine Mutter hat damals mit ihm auch schon konsumiert. Mein Vater hat schon sehr, sehr viel getrunken und mein Bruder wurde geboren. Und als ich geboren wurde, da waren die schon getrennt und am Abgrund. Meine Mutter war da auch schon am Abgrund. Wir wurden dort mit Polizeigewalt damals rausgeholt, nachdem viele Sachen einfach bis zum Jugendamt auch durchgedrungen sind, was dort mit uns passiert ist als Kinder. Die Nachbarn sind aufmerksam geworden, Kindergarten und Schule sind aufmerksam geworden. Und genau, irgendwann mussten wir da eben auch rausgeholt werden.
Was war vorgefallen? Willst du darüber sprechen?
Also, die haben sich gestritten um das Sorgerecht. Mein Vater hat natürlich auch versucht, meine Mutter so schlecht es geht aussehen zu lassen. Mhm. Es ist aber auch natürlich ein Fakt, sie war drogenabhängig. Sie hat Dinge zugelassen, die mit uns Kindern passieren. Das sollte keinen Kindern widerfahren. Sie hat es wahrscheinlich auch gegen Geld gemacht. Sie hat uns verwahrlosen lassen und wir hatten teilweise nichts zu essen dort und waren tagelang alleine. Und sie hat dann Gerichtstermine nicht wahrgenommen und uns dann ins Ausland gebracht und dahin entführt, mehr oder weniger auch.
Boah, das ist aber echt eine krasse Geschichte, wirklich.
Ja, und als wir dann nochmal kurz zurückgekommen sind nach Hamburg, ich glaube, sie wollte eigentlich nur über eine Nacht dort bleiben. Da kam dann die Polizei und hat die Tür aufgebrochen und hat uns rausgeholt und direkt zu Pflegeeltern gebracht. Und das war auch ein sehr traumatisches Erlebnis, das weiß ich auch noch. Sie hat sich gewehrt und ich war bei ihr auf dem Arm und sie ist die Treppen runtergestoßen worden. Und ja, ich musste dann bei diesem Polizisten und bei den Nachbarn da irgendwie auf den Arm. Also von daher, das waren so die Umstände, in denen ich groß geworden bin. Also da war ich ja 4 und dann waren wir ein Jahr lang bei Pflegeeltern. Danach hatte mein Vater eine neue Frau, auch 20 Jahre jünger und überfordert, aber die wollten unbedingt uns Kinder da hinholen und da ging es eigentlich weiter. Also mein Vater war immer noch jähzornig und cholerisch und ein Trinker und die andere war gnadenlos auch überfordert, da jetzt 2 wildfremde, verkorkste Kinder großzuziehen, hat ganz schnell ihre eigenen 2 noch hinterher gemacht. Und dann war das Chaos perfekt, also alle waren überfordert, es war Gewalt, also es gab keine Erziehung auch in dem Sinne, da wurde gespurt oder es gab eben auf die Fresse, wenn ich mal so sagen darf. So. Ja, und als Kind habe ich schon gelernt, wie man Bier braut. Also ich wurde auch mit in die Brauerei genommen, es wurde mir auf die Schulter geklopft, wenn ich Bier getrunken habe, wenn Besuch da war. Und mein erstes Glas Alkohol gegen Kummer, das ist morgen sogar der Tag, das war, als mein Pflegepony verbrannt ist am 8.2.1988.
Dein Pflegepony ist verbrannt.
Genau,
also da war. Du hast doch alles mitgenommen, oder? Vom Schicksal.
Ja, nicht nur das. Also es waren tatsächlich, also ich weiß gar nicht, was ich davon heute hier alles erzählen soll oder möchte, aber es war einfach auch geprägt von gestörten Vorkommnissen und Schicksalsschlägen. Mein Bruder, der 3 Jahre älter ist, ist ja leider auch sehr verkorkst gewesen. Und wir haben als Kinder einfach uns gegenseitig auch immer zerstört. Und wir wurden dann auch mehr oder weniger getrennt. Also der musste dann irgendwann ins Heim. Ich bin irgendwann freiwillig ins Heim gegangen. Und mein Bruder hat mich auch gequält immer. Und
der war ja älter auch, ne?
3 Jahre, genau. Er hat dann auch Dinge gemacht, die ich als Erwachsene dann auch erstmal verkraften muss.
Ja, klar, das hat er so vorgelebt bekommen, ne? Irgendwo. Permanente Gewalt. Ja. Hast du noch Kontakt mit deiner Familie?
Also mittlerweile, also meine Mutter ist ja dann wieder nach Südafrika geschoben worden, mehr oder weniger, als wir ihr weggenommen worden sind und sie geschieden war. Mit der habe ich so einen sporadischen, groben Kontakt über WhatsApp, aber ich kann nicht richtig viel mit ihr anfangen. Ich mache das eigentlich, weil der Abstand zwischen uns so groß ist, dass ich denke, okay, ich kann das für sie machen. Ich war einmal da, wir haben uns gestritten, sie konnte nicht auf Augenhöhe mit mir als Erwachsene reden. Ich habe auch versucht, keine Schuldzuweisungen zu machen oder so. Aber sie wollte trotzdem nicht drüber reden, was damals vorgefallen ist. Und damit war für mich keine Basis gegeben, eine echte, nahe Beziehung mit ihr einzugehen.
Ja.
Und da ich aber selber Mutter bin und von der auch nicht zurückgestoßen werden möchte von dem Kind, denke ich mir, vielleicht ist es einfach menschlich, wenn ich versuche, so nett ich kann, zu ihr zu sein und zu bleiben. Und der Abstand ist einfach groß.
Also ihr seht euch nicht. Maximal mal Videocall oder so. Hat sie denn Kontakt zu, du hast eine Tochter, ne?
Ja.
Also zu ihrer Enkelin?
Also mein Kind legt da nicht so viel Wert drauf mehr. Ganz am Anfang, als sie noch klein war, Fotos schicken und so. Aber mittlerweile ist das Kind ja auch in der Pubertät. Ich sage immer das Kind, weil es gerade noch ein bisschen schwerfällt.
Stimmt, hast du erzählt. Wäre jetzt ein anderer Podcast, wir können es ja kurz von mir aus ansprechen, dass da gerade die Geschlechteridentität
ein Problem ist. Genau, also das spielt gerade eine Rolle.
Tochter ist die Frage, ob ich da richtig lag. Also dein Kind, genau. Und insofern... Wahrscheinlich mit der Mutter wirst du keinen großen Kontakt mehr haben. Dein Vater, ich weiß nicht, lebt der noch, oder?
Ja, der lebt noch. Und auch dort habe ich im Zuge dieses Programms, über das wir schon gesprochen haben, diese Clean-Gemeinschaft, mal wieder Kontakt aufgenommen, um eben auch Verantwortung für mein Verhalten als Erwachsene ihm gegenüber dann auch und um eben auch wieder einen Fuß in die Tür für eine Versöhnung zu bekommen. Aber das ist sporadisch. Es ist nicht mehr so geprägt von... Missverstand, also Missverstehen und Wut und Groll, sondern wir versuchen einfach auf Abstand eine Beziehung auf Augenhöhe zu haben, aber da sind jetzt auch nicht so großartig Gefühle im Spiel.
Ja, ich weiß nicht, ist er immer noch Alkohol?
Alkoholiker kann da nicht mehr so viel trinken, der ist auch krank mittlerweile.
Weil das wäre vielleicht auch eine Voraussetzung, ne? Dass er mal in die Reflexion gehen würde, wenn er davon runterkommt, aber wahrscheinlich ist er da auch noch nicht so weit.
Er sagt, er hat manches verstanden, dass er da Fehler gemacht hat, aber er will nicht drüber reden einfach und er möchte auch keine Schuldzuweisungen bekommen. Und ich habe es gesehen, auch in seinen Augen, dass er weiß, was er gemacht hat. Und,
Naja, vielleicht ist nicht mehr drin. Man muss die Leute dann noch da lassen, wo sie sind. Ne? Und dein Bruder, ich weiß nicht, ob du da noch Kontakt hast.
Leider nicht, weil der hat einfach nicht aufgehört, ständig zu versuchen, mein Leben zu zerstören. So, wenn der noch mal einen Schritt auf mich zumacht, okay, ich habe es oft versucht. Und es ist immer wieder dahingehend ausgeartet, dass er immer wieder versucht hat, mir irgendeinen Knüppel zwischen die Beine zu werfen und an meinem Leben rumzurütteln, weil er, keine Ahnung, offenbar kein eigenes hatte oder so.
Naja, er hat dann den Ausweg da nicht gefunden. Und deswegen finde ich das ja auch wirklich so unglaublich eigentlich und so stark auch, wie du da rausgekommen bist. Weil das Verhalten von deinem Bruder ist häufig, ist eigentlich eher die Regel, kann man ja sagen. Ne? Dann bleiben die Leute in solchen toxischen Beziehungen, also führen dann selber welche, weil sie das immer wieder so erlebt haben, werden dann selber drogenabhängig und kommen dann nicht raus. Und du hast halt diesen Ausweg geschafft, das muss ich wirklich mal sagen. Und das, was du erzählt hast, schon angerissen hast, ist ja so krass. Also das hatten wir noch in gar keiner Folge. So.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht so in geballter Form. Und du hast auch immer noch versucht, den Schritt ja zu machen auf deine Familienmitglieder, also von deiner Ursprungsfamilie. Ich meine, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Jetzt erzähl uns doch mal, wie bist du denn da überhaupt rausgekommen? Da gab es ja wahrscheinlich auch so einen Punkt, wo es dann irgendwann auch nicht mehr ging, oder?
Geplant war das nicht. Der größte Anstoß dazu war tatsächlich die Schwangerschaft mit meinem Kind, die ungeplant war. In gewisser Weise ja damit auch der Vater des Kindes, auf den ich jahrelang trotzdem noch Groll geschoben habe, weil wir da als Menschen einfach auch nicht zusammenpassen. Aber mittlerweile konnte ich auch hier die Sichtweise so verändern, einfach weil, wenn ich dem nicht begegnet wäre, egal was für ein Mensch das ist, dann wäre ich auch nicht schwanger geworden. Ja. Es war eine ungeplante Schwangerschaft. Sie war aber sehr willkommen für mich.
Wie alt warst du damals?
Ich war schon 30. Mit 31 ist mein Kind geboren. Bei ihm war das anders. Der wollte das nicht. Die Familie wollte das nicht.
Wo warst du da? Wo können wir uns das vorstellen? Warst du immer noch in Norddeutschland, ne?
Nee, da war ich schon in Berlin.
Ah, ja.
Ja, ich war ja in einer 11-jährigen Beziehung, bevor ich mit dem Vater des Kindes zusammengekommen bin.
Das war noch im Norden, ne?
Das war noch im Norden.
Irgendwann nach Berlin gekommen.
Mit ihm zusammen, genau. Okay. Wir wollten hier nochmal neu anfangen. Aber Berlin, so viele Absturzmöglichkeiten, wie es gibt, die wir am Anfang noch genutzt haben, so viele Genesungsmöglichkeiten, habe ich dann später zum Glück hier auch entdecken dürfen. Genau, wir haben dann irgendwann nicht mehr zusammengefunden. Wir hatten eigentlich nur noch als Gefährten zusammengelebt. Und in diesem Zeitraum bin ich dann auch dem Vater meines Kindes begegnet. Und das war von Anfang an auch eigentlich schon von Gewalt geprägt. Und von Anfang an war eigentlich kein gutes Omen darauf. Wir sind nicht wirklich voneinander losgekommen. Wir hatten eine toxische Beziehung, wo wir auch getrunken und geraucht haben, gekifft. Und es war nicht geplant, dass ich schwanger werde, zumal ich zu dem Zeitpunkt gerade raus war aus der Substitution. Also nachdem ich da mich getrennt hatte von dem anderen Partner, war ich ja ein lange in der Substitution und hatte vorher auch meine Tage gar nicht gehabt. Die kamen nach 7 Jahren dann irgendwann mal wieder und dann hat es gleich Zong gemacht mit dem Vater des Kindes. Und es stand natürlich im Raum, ist das jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen? Und das haben wir abklären lassen, ärztlich. Und für mich war das aber irgendwie ein Zeichen.
Also du warst da schon eigentlich dabei, von diesen Drogen wegzukommen?
Genau, ich war immer wieder auf Entgiftungen gewesen. Die Entgiftungen hatte ich dann auch durchgezogen, immer öfter. In der anderen Partnerschaft war das noch so, dass ich das 3 Tage lang durchgezogen habe und dann noch auf Station rückfällig geworden bin. Und das hat sich herauskristallisiert, dass ich das auch möchte, dass ich wirklich... Ja, ich hatte es satt. Ne? Ich hatte eine Hepatitis C mir auch eingefangen. Deswegen stand es auch noch im Raum, überhaupt schwanger zu bleiben. Und nichtsdestotrotz war das für mich wie so ein Geschenk. Und ich habe wirklich gefragt ins Universum, was soll ich denn jetzt hier damit machen? Was erwartest du denn jetzt von mir? Ne? Und ich habe einfach nur das Leben. Es ist das Leben. Mein Leben, das Leben in mir und das Leben in mir sollte mich dazu bewegen zu leben irgendwie so, sonst hätte es keinen anderen Grund gegeben. Ich bin 2 Monate vorher noch auf die Gleise gesprungen und mit einer Überdosis im Krankenhaus gelegen und wow. 2 Monate später bin ich schwanger, ne? Also und sehe das zum Glück auch als Zeichen.
Eigentlich, würdest du heute sagen, es war die Rettung?
Kann ich sagen, ja. Also ich wäre den clean Weg nicht eingeschlagen, wenn ich nicht Mutter geworden wäre.
Mhm. Ja. Das hat dich auch noch zusätzlich motiviert, sicherlich, ne?
Total.
Für das Kind dann.
Na klar.
Zumal du auch alleinerziehend warst.
Ja, am Anfang.
Es hing ja an dir.
Bitte?
Es hing ja alles dann an dir, ne? Also,
genau.
Ob du stabil bleibst oder nicht. Und das motiviert einen dann ja auch.
Ja, natürlich hat es noch ein bisschen geknallt am Anfang. Mhm, also ich konnte nicht von einem Tag auf den anderen clean bleiben. Mhm. Und so sehr wir uns auch um das Kind gestritten haben und drum gerissen haben, was im Nachhinein natürlich sehr schmerzlich anzusehen ist, genauso dankbar bin ich mittlerweile aber auch dafür, dass, ja, dass wir trotzdem alle einen Teil im Leben meines Kindes eine Rolle spielen können. So. Mhm,
also da gibt es Kontakt zum Vater.
Ja. Ja, von Anfang an auch.
Also da beginnt im Grunde, wir haben ja schon eingangs, hatte ich gesagt, 10-jähriges, dein Kind ist 16. Das heißt, da liegen noch ein paar Jahre dazwischen bis zum Clean-Geburtstag, wo du sagst, seit 10 Jahren, ne, bin ich jetzt wirklich clean. Aber immerhin, da beginnt ja der Weg raus aus dem Dunkeln, sage ich jetzt mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was hast du denn in der Spitze so konsumiert? Wie können wir uns das denn vorstellen, wenn du mal, war dann richtig so, dass du gesagt hast, jetzt ist Wochenende und dann war Party durch, oder?
Also noch bevor mein Kind geboren worden ist, war es schon so, dass ich morgens aufgewacht bin, entweder also mit einem riesen Tatterich, Flattermann, manchmal auch einen epileptischen Anfall. Deswegen hatte ich eigentlich auch immer Bier im Haus wenigstens oder eben Rotwein, um den noch zu verdünnen mit Krümeltee, weil manchmal der Magen das auch gar nicht aufnehmen wollte, aber es musste irgendwie rein in den Körper auch. Dann ja, ging es eigentlich los, dass ich ein Blech geraucht habe danach.
Also gegen permanent warst du dann ja, in diesem Zustand.
Und gegen Abend dann manchmal, also Jägermeister, was da alles noch dazu kam. Also mehrere Liter Bier am Tag.
Wenn du dir das heute vorstellst, denkst du, vielleicht war ein anderes Leben, oder?
Ja, ich kann mich da noch hinfühlen in diese Verzweiflung und in diese Lebensunlust auch. Aber ich, nee, also das ist dass ich mich körperlich noch mal so gefühlt habe wie zu diesen Zeiten einfach, aber auch spirituell und geistig jetzt auch nicht. Mittlerweile weiß ich, wenn ich mich körperlich nicht gut fühle, dass ich was Gesundes dem entgegensetzen muss und nicht noch Gift.
Ja, ja, klar. Das ist halt die Verlockung, ne? Also der einfachere Weg und am Ende natürlich der Riesenschaden für den Körper, ne? Und nur im ersten Moment ist es ja so ein bisschen so, da kommt man raus vielleicht aus diesem Ganzen, ne? Aber nicht wirklich. Diese ganzen Erkenntnisse, die du ja hast, die merkt man ja auch, dass du reflektiert bist und so weiter und so fort, dass du auch überhaupt nicht so zum Beispiel Schuldzuweisungen machst, ne? Sondern immer sagst, ja, ich kann das und das, ich kann mich verstehen, ich kann den anderen verstehen und so weiter und so fort. Das ist ja schon eine sehr aufgeklärte Form, wie du dein Leben führst. Wo hast du das gelernt?
War auch wirklich kein leichter Weg gewesen. Ne? Also
das denke ich mir.
Ich gehe ja nicht jede Woche nur in eine Gruppe und dort heulen wir rum, wie schlecht es uns geht, sondern es ist richtige innere Arbeit, die ich seit 15 Jahren ja mache an mir. Auch wenn ich in den ersten Jahren noch rückfällig geworden bin, wurden ja die Abstände zum Clean-Bleiben auch immer größer. Also die Clean-Zeiten wurden dann immer größer und seit 10 Jahren bin ich eben rückfallfrei. Und diese Gemeinschaft, in der ich bin, die bietet ja eine schriftliche Therapieform auch an, das Schritteprogramm einfach. Und,
also schon die Selbsthilfe war
es? Es war die Selbsthilfe, genau. Ich konnte das am Anfang auch gar nicht so gut annehmen. Ich habe das nicht von Anfang an gearbeitet.
Du bist zufällig reingeraten, ne? Weil das war, du warst ja in Therapie dann, mal die Entgiftung endlich dann auch positiv und erfolgreich zu beenden. Und wegen deiner Hepatitis C-Infektion hat man dir gesagt, nee, wir behandeln dich erst, wenn du zur Selbsthilfe gehst, ne?
Auch, genau. Auch, genau. Ja. Auch also in der Therapie hat man uns gesagt, wir müssen da dran teilnehmen, an diesen Selbsthilfegruppen. Ich habe das mehr oder weniger hingenommen, habe mich hingesetzt und habe aber nichts an mich herangelassen.
Was hast du gedacht? Okay, ich mache das jetzt, ja, hol mir da so quasi den Schein und dann bin ich hier weg, oder?
Ja, mehr oder weniger. Ich war auch mit meinen Angstzuständen beschäftigt. So, ich konnte da gar nicht offen werden. Erst als ich aus der Therapie raus war und gemerkt habe, so, oh, jetzt gibt es ja gar nicht mehr diesen Rahmen und auch nicht die Kontrolle und ich möchte aber ja diese Behandlung machen, möchte gesund werden, das ist dann schon richtig, so wie du sagst, die Entscheidung dann auch nochmal zu treffen, ja, für meine Gesundheit und für mein Kind. Ne? Ich wollte nicht an Leberzirrhose sterben, wenn die vielleicht erst 10 ist oder so.
Naja, klar, ja. Also das hatte ich, das kann ich mir voll vorstellen, dass sich das sehr motiviert hat, auch in den schwachen Phasen, die ja immer wieder da sind. Wir haben ja eingangs schon darüber geredet und das war ja sicherlich am Anfang viel schlimmer, oder? Also das ist ja klar, dass es am Anfang, wenn man aus der Sucht kommt, ist ja die Rückfallgefahr immer viel größer als jetzt noch. Ne?
Da hat mich alles aus der Bahn geworfen. Ob es ein Liebeskummer war oder ein Termin mit dem Vater vor Gericht oder wie auch immer.
Das ist immer dieses teuflische Suchtgedächtnis, das im Hintergrund sagt, Mensch, mach doch mal, trink doch noch mal einen Wein, dann ist wieder alles so schön, nicht? Und ein Jägermeister oder das und das und das, also das ist ja auch in uns drin. Ne?
Ja, irgendwo selbst so. Jetzt manchmal noch, ne? Dann würde ich sagen, ach Mensch, eigentlich so nach so langer Zeit, ist ja total gemütlich, es ist Urlaub, ne? Warum soll ich dann
genau,
immer ein Glas Wein trinken?
Nicht,
ne? Wie mit der Zigarette, ne? Man hat aufgehört, man weiß, wie schwer das ist und dann denkt man sich doch manchmal, ach, wie schön wäre jetzt eine Zigarette zu rauchen und nach ein paar Wochen hasst man es wieder einfach nur.
Na klar, also ich meine, das ist sicherlich so da, dass die Gefahr bleibt ja, das sagt ja auch jeder, ne? Im Grunde das Leben lang. Aber die Mechanismen hast du ja schon gesagt, die du für dich entwickelt hast oder die dir gut tun, das ist ja auch individuell. Manche gehen joggen, du gehst dann vielleicht mal, hast ja gesagt, beten oder meditieren, gehst mal in dich, verabredest dich, also schaffst dir, sag mal, Termine oder schöne Momente.
Ich gehe auch joggen.
Ja, auch. Und ein Termin ist halt auch die Gruppensitzung, ne?
Genau. 2 bis 3 Mal die Woche brauche
ich. Und da sagen ja auch immer viele, man will dann auch nicht als Loser dastehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man bei den NAs rausfliegt, wenn man sagt, am Wochenende leider bin ich schwach geworden, aber man will es ja auch nicht, oder?
Nee, weil es ein ständiger Struggle einfach bleibt, ne? Also wenn ich immer versuche, das in Schach zu halten und zu kontrollieren, habe ich festgestellt, dann lande ich immer wieder an dem alten Punkt. Nur wenn ich eine ganz klare Kante beziehe dazu und gar nichts, kein Rumgediele mehr, kein im Hinterkopf, dann geht's vielleicht und dann. Alles andere habe ich ja probiert. Also nur, wenn ich die Straight-Date-Entscheidung getroffen habe, dann funktioniert's für mich. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, naja, ein Bier könnte ich, ne, aber das hat alles nicht hingehauen.
Das hast du ja eben hinter dir, du hast ja die Erfahrungen gemacht, ne? Und jetzt ist es halt 10 Jahre ohne Bier oder sonst wie. Und es funktioniert ja auch bei Partys oder in der Gaststätte, ne?
So viel besser als früher. Also früher brauchte ich den optimalen Zustand, um irgendwie 10 Minuten durchzuhalten auf der Tanzfläche vielleicht. Was vielleicht noch würdevoll aussah, aber sich, ne? Also ich kann mittlerweile stundenlang tanzen, ohne mir irgendwas reinzufallen.
Stichwort Mut an. Das gibt ja immer für alles Gründe. Und da ist ja dann ein Grund, immer, ich muss locker werden oder so. Ne? Braucht man aber alles nicht. Ne?
Nee, man muss einfach mal diese 10 Minuten Scham überwinden, die vielleicht am Anfang auf der Tanzfläche da sind. Und dann macht es Spaß einfach. Also ich sauge das Leben mittlerweile auch wirklich auf. Jedes Gefühl. Nach 10 Jahren jetzt auch nochmal in so eine Phase zu kommen, wo ich einfach ganz viele Gefühle wieder entdecke, die ich früher immer nur wegmachen wollte, auch Traurigkeit oder Angst oder so, wo ich bis noch vor kurzem so extreme Mechanismen entwickelt habe, um das zu fühlen, um das nicht zu fühlen irgendwie und jetzt einfach dankbar dafür sein kann, dass die da sind. Ich habe jahrelang nicht mehr geweint. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich bestimmt 2-3 Mal geweint, mehr als eine einzige Träne und das ist wirklich schön. Meistens sind es ja nicht so schöne Anlässe, aber ich feiere das einfach, dass die Gefühle und diese ganze Bandbreite einfach wiederkommt.
Also das Authentische, ne?
Und nicht mehr funktionieren zu müssen, sondern auch zu riskieren, einfach mal, naja, vielleicht wird sich irgendwer finden, der mich auch mal auffängt, vielleicht, ne? Oder einfach dann mal mutig zu sein, durch irgendwas durchzugehen, was mit Gefühlen behaftet sein könnte.
Die Gefühle zulassen, da hattest du sicherlich auch Probleme.
Habe ich auch immer noch. Also gerade was romantische Beziehungen angeht oder Sexualität, da habe ich das Gefühl, ich habe mich gar nicht wirklich viel ausprobiert in den letzten 15 Jahren. Aber wahrscheinlich auch aufgrund meiner Geschichte. Das war einfach noch zu schützen. Mittlerweile werde ich ein bisschen neugieriger und versuche jetzt nicht so hohe Erwartungen an mich zu stellen. Ich versuche das alles als Erfahrungen zu verbuchen. Aber ich weiß auch, dass jetzt nicht jeder Versuch, mich mit jemandem zu treffen, gleich in der ultimativen Partnerschaft enden wird, sondern dazu gehört ein steiniger Weg des Lernens und des Praktizierens und eben auch Aushalten und ja, fühlen.
Ja, ja, und ich denke, Vertrauen ist natürlich auch ein Thema, ne? Also damit haben ja viele Menschen ein Problem und gerade mit deiner krassen Geschichte, die du ja auch irgendwo immer abgespeichert hast im Unterbewusstsein, ne, was das Kind erlebt hat, ist ja Vertrauen sicherlich auch so ein Ding, was natürlich jetzt so nicht da ist, wie wenn man aus einer, sage ich jetzt mal, glattgebügelten Familie kommt, ne?
Ja, und das ist das Schmerzhafteste, finde ich. Das ist wirklich das Allerschmerzhafteste, zu sehen, ich habe kognitiv so viel verstanden, was mit mir passiert ist und kognitiv führe ich diese Art von Beziehungen zu der Freundin und zu diesem Freund und so weiter. Und wenn es dann aber wirklich ans Eingemachte geht, ja, und ich mich mitteilen müsste und vertrauen müsste, ja, mit wie viel Angst und Misstrauen es dann doch besetzt und behaftet ist, wem ich mich anvertraue mit meinem Inneren. Und mich zu zeigen einfach, auch manchmal in den Meetings noch, so wirklich, ja, über meine Ängste zu sprechen und über meine Versagensängste und Angst vor Erfolg, genauso wie vor Scheitern einfach auch festzustellen, dass es beides gleichermaßen groß ist.
Ja. Diese Ungesundheit. Ja, alles, was anders ist, ne? Also was du nicht in dem Moment glaubst, kontrollieren zu können, das natürlich verunsichert dich. Und dann machst du eher zu. Würdest du sagen, im Rückblick, du hast also viele vielleicht auch möglicherweise gute Beziehungen scheitern lassen, weil du sie lieber zerstört hast? Das machen ja auch manche. Absolut. Die zerstören lieber ihr potenzielles Glück, als sich auf irgendwas einzulassen. Ne?
Ja, und es ist zum Glück weniger geworden. Aber ja, das ist ein ganz normaler Mechanismus für mich gewesen.
Ja, und dann ist das Schöne, man kann es ja kognitiv, wie du schon sagst, alles durchschauen und trotzdem macht man es, ne? Weil da ist ja das Unterbewusstsein auch noch dabei.
Ja, selbst wenn es Rückzug oder Vermeidung ist, ist es ja trotzdem auch eine Art von Zerstörung. Das ist mir auch ganz lange nicht klar gewesen, ne? Dass, wenn ich dann nicht in den Kontakt gehe oder so, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Ich habe ganz lange mich darauf ausgeruht, dass ich ja gar keine verbrannte Erde mehr hinterlasse und so. Ja. Und dass ich dadurch ja schon so toll geworden bin. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, wie viel Angst und Vermeidung aber genauso zerstörerisch einfach sein kann. Einfach nicht von sich was zu sagen oder Bedürfnisse zu artikulieren, immer wieder davon leiten zu lassen, dass Misstrauen vorherrscht einfach. Das finde ich mit am schmerzhaftesten.
Weil man es halt kennt, ne? Und was hilft dir? Sind es positive Erfahrungen? Was hast du für dich festgestellt?
Also mein wichtigstes Werkzeug ist diese tägliche Inventur, die wir auch während des Schritteprogramms haben, wo man sich am Ende des Tages verschiedene Fragen zum Tag stellt. Also wie man geistig aufgestellt war, ob man sich spirituell verbunden gefühlt hat, ob man Schaden angerichtet hat, ob man eine gute Tat vollbracht hat an dem Tag, gut zu sich und anderen gewesen ist und was für seine Genesung getan hat. Und da kann ich meistens im Rückblick nochmal sehen, irgendwie, okay, da hätte ich vielleicht nochmal was besser machen können. Oder aber auch zu sagen, hey, das habe ich eigentlich richtig gut gemacht, das habe ich überhaupt nicht richtig gewertschätzt. Also es kann auch mal dafür sorgen, dass ein Tag, der sich mies angefühlt hat, sich am Ende des Tages doch gut anfühlt, weil ich einfach gut gehandelt habe. Aber auch eben umgekehrt, wo Potenzial ist, einfach nochmal was besser zu machen am nächsten Tag.
Ja, genau. Wie ist es mit Dankbarkeit?
Absolut. Also das ist auch eine dieser Fragen, wofür bin ich heute dankbar oder worüber bin ich heute machtlos gewesen? Also diese Dankbarkeit, sich trotzdem ins Gedächtnis zu rufen, auch wenn sie manchmal nicht fühlbar ist, ist für mich auch ein ganz wichtiges Tool und ein ganz wichtiges Werkzeug, um mir einfach immer wieder bewusst zu machen, was ich mir für ein Geschenk gemacht habe, indem ich einfach Ja gesagt habe zu diesem Programm und zum Leben, zu dem Muttersein einfach auch und zu der Verantwortung, die ich trage für meine kleine Familie, meine beiden Katzis. Und es sind ja auch noch beide da. Also Katzen haben mich auch immer mein Leben lang begleitet. Die sind auch, haben genauso einen gehobenen Status wie eben auch mein Kind. Das sehen wir als ganze kleine Familie so.
Und jetzt haue ich mal einen raus. Gegenüber Tieren kannst du sich natürlich viel besser öffnen, ne? Weil die sagen ja mal viele, ne? Die Tiere sind halt immer so, die spiegeln uns so, wie wir sind. Die sind nicht hinterhältig und tun uns nichts.
Ja, genau. Und die müssen ja auch nicht kommen, wenn sie nicht wollen. Und trotzdem liegen die abends beide auf meinem Schoß. Und das ist der einzige Ort, an dem die sich nicht kloppen manchmal, ne? Also die streiten sich um verschiedene Plätze, aber auf meinem Schoß wissen die beiden Katzen, der wird geteilt. So ist es.
Insofern.
Donner gehört uns.
Genau. Ja, insofern geben sie natürlich dann den Frieden und auch ein bisschen so diese Sicherheit, ne?
Ja. Und so viel Liebe einfach. Ich kann so viel Liebe zu denen. So, das sind auch so die schmerzhaftesten Täler, durch die ich gegangen bin am Anfang, als meine beiden anderen Katzen gestorben sind. Das waren so die ersten Schicksalsschläge, die ich clean mitgemacht habe, nach dieser ganzen Hin- und Her-Geschichte mit dem Kind und dem Vater und so. Die ersten nahestehenden Personen, sage ich auch einfach mal dazu, die gestorben sind und wo ich wirklich auch Suchtdruck hatte und so. Das hing schon viel immer an den Katzen auch, ja.
Also jeder spielt da seine Rolle. Das hast du dir alles sehr gut aufgebaut, finde ich. Und ich glaube, du kannst der Welt wahnsinnig viel Liebe und Gutes schenken. Und ich freue mich, dass du dich selber befreit hast aus all deiner Vergangenheit und was du erlebt hast und dass du nicht Sklave deiner Vergangenheit geblieben bist, sondern einfach sagst, nee, ich mache was anderes und da rausgetreten bist. Also wirklich dafür nochmal meinen Respekt. Und ich bin mir sicher, dass du da noch einiges der Welt schenken wirst.
Alleine habe ich das nicht geschafft. Das muss ich wirklich an dieser Stelle nochmal sagen.
Wir brauchen immer die Gemeinschaft, ne?
Ja, danke.
Du bist ja auch im sozialen Bereich, also bist du ja da auch gerade eher so karitativ beruflich nebenbei unterwegs, neben deinem Studium. Also du machst schon einiges und ich denke, die Reise, na sowieso, die geht ja noch weiter hier auf dieser Welt und du wirst dann noch einiges tun. Vielen Dank, dass die Reise auch nach Potsdam führte, in unser Studio und du uns deine Geschichte erzählt hast und weiterhin alles Gute für dich, ja?
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für das Interesse.
So, das war also unsere Folge diesmal mit Donna Confusa, die so konfus ja gar nicht mehr ist. Das ist ein alter Name, aber ich finde das schön und das ist wie so ein Künstlername, mit dem du ja auch noch einiges machen kannst. Eine tolle Geschichte, eine Geschichte, die hoffentlich euch ein bisschen Mut gemacht hat und an der wir auch nicht verzweifeln sollen. Ich glaube, das ist auch nicht in deinem Sinne, sondern man soll eher sagen, wow, wie hat die das geschafft? Und vielleicht, wenn man selber in dunklen Momenten ist oder wenn man vielleicht selber auch gerade aus einer Sucht raus will und einen Suchtdruck hat, dann kann man sich diese Folge anhören und sagen, okay, wenn Donna das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.